Die Soldaten brachten Jesus in den Hof des Statthalterpalastes, das sogenannte Prätorium, und riefen die ganze Truppe zusammen. Sie hängten ihm einen purpurroten Mantel um, flochten eine Krone aus Dornenzweigen und drückten sie ihm auf den Kopf. Dann grüßten sie ihn voller Hohn: Es lebe der König der Juden! Mit einem Stock schlugen sie Jesus auf den Kopf, spuckten ihn an und knieten vor ihm nieder, um ihn wie einen König zu ehren. Nachdem sie so ihren Spott mit ihm getrieben hatten, zogen sie ihm den roten Mantel aus und legten ihm seine eigenen Kleider wieder an. Dann führten sie ihn aus der Stadt hinaus, um ihn zu kreuzigen. Unterwegs begegnete ihnen Simon aus Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Simon kam gerade von seinem Feldzug. Die Soldaten zwangen ihn, das Kreuz zu tragen, an das Jesus gehängt werden sollte. Sie brachten Jesus nach Golgatha. Das bedeutet Schädelstätte. Dort wollten die Soldaten ihm Wein mit Myrrhe geben. Aber Jesus trank nichts davon. Dann nagelten sie ihn an das Kreuz. Seine Kleider teilten sie unter sich auf und bestimmten durch das Los, was jeder bekommen sollte. Es war 9 Uhr morgens, als sie ihn kreuzigten. Am Kreuz war ein Schild angebracht, auf dem man lesen konnte, weshalb man ihn verurteilt hatte. Darauf stand: Der König der Juden. Mit Jesus wurden 2 Verbrecher gekreuzigt, der eine rechts, der andere links von ihm. Die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Ha, den Tempel wolltest du abreißen und in 3 Tagen wieder aufbauen. Dann rette dich doch selber und komm vom Kreuz herunter. Auch die obersten Priester und die Schriftgelehrten verhöhnten Jesus. Anderen hat er geholfen, aber sich selbst kann er nicht helfen. Dieser Christus, dieser König von Israel, soll er doch vom Kreuz heruntersteigen. Wenn wir das sehen, wollen wir an ihn glauben. Ebenso beschimpften ihn die beiden Männer, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Am Mittag wurde es plötzlich im ganzen Land dunkel. Diese Finsternis dauerte 3 Stunden. Gegen 3 Uhr rief Jesus laut: Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt übersetzt: mein Gott, warum hast du mich verlassen? Einige von den Umstehenden aber meinten: Hört doch, er ruft den Propheten Elia. Einer von ihnen holte schnell einen Schwamm, tauchte ihn in Essigwasser und steckte ihn auf einen Stab, um Jesus davon trinken zu lassen. Wir wollen doch sehen, ob Elia kommt und ihn herunterholt, sagte er. Aber Jesus schrie laut auf und starb. Im selben Augenblick zerriss im Tempel der Vorhang vor dem Allerheiligsten, von oben bis unten. Der römische Hauptmann, der gegenüber vom Kreuz stand, hatte mit angesehen, wie Jesus starb und rief: Dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen.
Ja, Jesus ist für mich gestorben. Jesus ist für dich gestorben. Was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für dich? Was macht das mit dir, diese Wahrheit? Jesus ist für dich gestorben. Ich zeige euch jetzt eine moderne Darstellung von dieser Kreuzigung und wir nehmen uns einfach ein paar Momente, um dieses Bild auf uns wirken zu lassen und diese Frage zu bewegen. Jesus ist für mich gestorben. Was macht das? Was bedeutet das für mich? Wo fange ich an? Es ist gar nicht einfach, meine Gedanken zu strukturieren, wenn ich dieses Bild hier betrachte. An Weihnachten ist Gott Mensch geworden und an Karfreitag haben wir Menschen Gott umgebracht. An Weihnachten war der Jubel der Hirten noch riesig, gewaltig. Die Hoffnung unbändig. Der Erlöser ist da. Alles wird gut. Und dann zeigte sich, dass Jesus die Erwartungen der Juden nicht erfüllen wollte und ihre Religiosität stattdessen auch noch kritisierte. Und dann kippte die Stimmung komplett. Sterben soll er. Brutal. Und unwürdig am Kreuz. Ich glaube, ich darf behaupten, niemand möchte so sterben. Doch für die Menschen konnte es fast nicht schrecklich genug sein. Und darum setzten sie ihm noch eine Dornenkrone auf und peitschten ihn auch noch aus. Das ist so meine menschliche Sicht auf dieses Kreuz. Ich kann nur schwer hinschauen und ich leide mit. Es tut mir förmlich weh. Aber ich weiß, dass es da auch noch eine geistliche Sicht auf dieses Kreuz gibt. Nie war Satan und seine Dämonen so nah an einem Sieg wie in diesem Moment, als Jesus starb. Der Sohn Gottes ist tot. Wieder einmal hat es Satan geschafft und die Menschen verführt, könnte man da sagen. Und während die Hölle wohl feierte, muss es im Himmel ganz anders gewesen sein. Oder haben sie dort auch gefeiert? Denn das Opfer von Jesus hat einen Sinn und das war geplant. Dieses Opfer war notwendig, um uns Menschen zu erlösen von unseren Sünden, von der Sünde in uns und vom Gesetz, wie wir jetzt die letzten Wochen im Römerbrief gehört haben. Die Kreuzigung von Jesus, die ist schrecklich, da lege ich mich fest. Es ist ein Opfertod und so ein Opfer ist immer eine schmerzhafte Sache. Jedes Opfer hat seinen Preis, aber jedes Opfer hat auch seinen Wert. Und während wir für den Preis, für das Opfer am Kreuz gar nicht aufkommen müssen, wir mussten den Preis nicht bezahlen, dürfen wir den Wert von diesem Opfer vollständig einstreichen. Dank diesem Opfer sind wir erlöst. Es gab nie einen anderen Weg und es wird nie einen anderen Weg geben. Nur am Kreuz finden wir Erlösung. Ich könnte mir vorstellen, was für eine Ironie. An dem Ort, wo sich der ganze Hass der Menschen gegen Gott entladen hat, dort finden wir mit Gott Versöhnung. Und so betrachte ich das Kreuz als etwas absolut Schreckliches, ein Opfer halt. Und gleichzeitig sehe ich darin aber auch etwas Wunderschönes. Es ist der Wendepunkt in einer äußerst vertrackten Liebesgeschichte. Und dazu finden wir auch einige Bibelstellen, und denen möchte ich jetzt nachgehen. Wir gehen jetzt so ein bisschen auf eine Reise durch die Bibel und schauen, was da zum Kreuz steht. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Jesus ist gekommen, um uns Menschen zu dienen. Und der größte Dienst war sein Tod am Kreuz. Das steht in Markus 10, 45. Und dann, am nächsten Tag, sieht Johannes Jesus zu sich kommen. Das ist Johannes der Täufer gemeint. Da sagt er, seht doch, das ist das Lamm Gottes. Es nimmt die Sünden dieser Welt weg. So steht es in Johannes 1, 29. Wir brauchen Jesus als Opferlamm, weil nur er unsere Sünden wegnehmen kann. Es gibt keinen anderen Weg. Ihr wisst ja, ihr seid freigekauft worden von dem sinnlosen Leben, wie es eure Vorfahren geführt haben. Das ist nicht geschehen durch vergängliche Dinge wie Silber oder Gold. Es geschah aber durch das kostbare Blut von Christus, dem fehlerfreien und makellosen Lamm. So schreibt es Petrus in seinem ersten Brief, Kapitel 1, 18 und 19. Petrus unterstreicht hier nochmal, dass Jesus das perfekte Opferlamm war, weil er fehlerfrei und makellos war. Denn es ist unmöglich, Sünden wegzunehmen durch das Blut von Stieren oder Ziegenböcken. Deshalb sagt Jesus, als er in diese Welt kommt, Opfer und Gaben wolltest du nicht, aber du hast mir einen Leib gegeben. An Brandopfern und Sündopfern hattest du keine Freude. Da sagte ich, sieh doch, ich komme, um zu tun, was du, Gott, willst. So steht es in der Schriftrolle über mich. Aus Hebräer 10, 4 bis 7. Jesus war bereit, sich selbst für uns zu opfern. Sein Antrieb war die Liebe zu Gott, seinem Vater und dann aber auch seine Liebe zu uns Menschen. Und wenn wir da weiterlesen, in diesem Hebräer 10 und noch die Verse 10 bis 14 dazu nehmen, durch die Erfüllung von Gottes Willen sind wir ein für allemal heilig gemacht worden. Dadurch, dass Jesus Christus seinen Leib als Opfergabe dargebracht hat. Jeder Priester steht Tag für Tag da und verrichtet seinen Dienst. Er bringt immer wieder die gleichen Opfer dar, die doch niemals die Sünden beseitigen können. Jesus Christus dagegen hat ein einziges Opfer für alle Sünden dargebracht. Danach hat er sich für immer an die rechte Seite Gottes gesetzt. Seitdem wartet er, bis seine Feinde unterworfen sind und zum Schemel für seine Füße gemacht werden. Er hat nur dieses einzige Opfer dargebracht. Aber dadurch hat er alle, die heilig werden sollen, für immer zur Vollendung geführt. Es braucht nicht 1000 Opfer. Es brauchte dieses eine perfekte Opfer. Und Jesus war dieses perfekte Opferlamm. Ein bisschen Römerbrief muss ich auch noch bringen. Aber Gott beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist. Damals waren wir noch Sünder. Jetzt hat Gott uns als gerecht angenommen. Denn das Blut von Christus wurde für uns vergossen. Umso gewisser können wir sein, dass wir dann auch vor Gottes Zorn gerettet werden. Als wir noch Feinde waren, wurden wir mit Gott versöhnt durch den Tod seines Sohnes. Wenn wir jetzt versöhnt sind, ist es umso gewisser. Wir werden dadurch gerettet werden, dass sein Sohn lebt. Und nicht nur das, wir dürfen regelrecht stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Das verdanken wir Jesus Christus, unserem Herrn. Durch ihn haben wir jetzt schon die Versöhnung erlangt. Römer 5, 8 bis 11. Jesus, er hat uns mit Gott versöhnt und wir dürfen stolz darauf sein, dass wir zu Gott gehören. Der Tod Jesu und seine Auferstehung geben uns Gewissheit, dass auch wir gerettet werden, dass auch wir ewiges Leben haben werden, dass wir auch wir beim Vater sein werden. Die Bibel offenbart hier klar, dass der Tod am Kreuz Gottes Plan war und dass er zur Versöhnung und Errettung von uns bestimmt ist. Und das wiederum ist ein unvorstellbar großer Liebesbeweis Gottes für uns. Lasst uns jetzt zusammen die Lieder Kommt und seht und Anbetung bringen wir singen.